Ist irgendwer hier heute Abend, der gerne puzzelt? Okay. Ich habe mir sagen lassen, das allerschlimmste Szenario in dem Leben eines Puzzlers besteht darin, dass er sein 8000 Puzzlespiel puzzelt, über Monate hinweg seine Katzen da, dieses Katzenbild zusammenpuzzelt, nur um am Ende festzustellen, dass 2 Puzzleteile fehlen. Weißt du irgendwie, was ich meine, ja? Genau in der Iris der Katze fehlen diese 2 Puzzleteile. Und du denkst ja, jetzt sieht die Katze so furchtbar aus, jetzt kann ich die auch nicht aufhängen, okay? Oder du baust einen Packschrank von Ikea auf, du baust die Seitenwände auf und du baust oben das Dach rauf und du stellst fest, es fehlt eine Seitenwand. Und du musst das ganze Zeug wieder einpacken, zu Ikea fahren, es umtauschen, einen neuen Packschrank holen. Weiß irgendwer, was ich meine? Ja, das sind ja Qualen, die man dadurch leidet. Und ich denke so, dass so viele von uns ein Gefühl dafür haben, was es manchmal bedeutet, wenn Dinge fehlen. Ich freue mich schon so oft zu Hause. Ich habe jetzt meine Familie eine Woche nicht gesehen und ich komme nach Hause, meine älteste Tochter ist 2,5, meine andere Tochter ist 6 Monate alt. Ich komme nach Hause und die werden zwar beide schlafen, aber ich werde sie einfach wach machen. Ich werde sie einfach wach küssen und sie um Arm nehmen und meine Frau küssen. Und auf einmal ist wieder dieses Gefühl da, man ist wieder komplett. Es fehlt nichts, sondern wir sind komplett als Familie. Da gibt es kein Defizit mehr, da gibt es keinen Mangel mehr. Endlich sind wir wieder zusammen. Weiß irgendwer, was ich meine? Ja, es ist einfach herrlich, wenn Familie oder wenn Eheleute wieder zusammenkommen und man einfach merkt, wow, wir gehören zusammen. Aber wie oft versuchen wir, Mangel, Defizite, Leere in unserem Leben zu füllen? Wie oft versuchen wir, das fehlende Puzzleteil irgendwie noch reinzukriegen oder Dinge aus unserer Kraft oder mit Dingen, die wir meinen, die jetzt gut und richtig sind in uns, zu füllen. Denn Gott hat jeden Menschen mit einer Leere im Herzen erschaffen. Und er sagt, hey, diese Leere im Herzen des Menschen, die kann nur ich füllen. Und die will nur ich füllen. Und das ist auch das, was Gott in deinem Leben tun möchte. Weißt du, dass Jesus der erste Mensch war auf dieser Erde, der keinen Mangel hatte? Weißt du, dass Jesus das erste menschliche Wesen war, der nie defizitär war, der keinen Mangel kannte, der keine innere Leere verspürte, sondern die Bibel sagt, er war die Fülle. Jesus war die Fülle und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Aus dieser Fülle. Jesus war immer voll. Er war voll Liebe, er war voll Gnade, er war voll Treue, er war voll Erbarmen. Jesus hat niemals aus Mangel gehandelt. Er hatte niemals eine Beziehung oder eine Begegnung mit einem Menschen, wo er versuchte, diesen Menschen auszusaugen für sein eigenes Benefit. Er hat niemals Leute versucht, irgendwie Ruhm, Ansehen oder Respekt von Leuten zu bekommen, um sich selbst endlich komplett zu fühlen. Sondern nein, er war die Fülle. Er war immer, ich sag dir, Jesus hättest du gern als deinen Freund gehabt. Weil er hätte dich niemals ausgesogen. Sondern wo immer Jesus war, weil er die Fülle war, war er immer in der Lage, Menschen zu dienen. Menschen mit Liebe zu begegnen. Warum? Weil er erwartete nichts zurück. Er brauchte nichts für sich selbst. Nein, er war die Fülle. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Ich sage dir, heute Abend begegnen wir einem Jesus, der die Fülle ist. Er ist mehr als genug. Sein Becher fließt über. Er wird immer ausreichen für unsere Seelen. Er wird immer genug sein. Und stell dir vor, wir würden Menschen aus dieser Fülle heraus begegnen. Ich glaube, du hättest mehr Freunde, als du jemals handeln könntest. Ich glaube, würden wir so leben, würden wir sagen, unser Herz ist so voll mit Jesus, so voll mit Annahme, so voll mit Liebe. Ich glaube, du würdest dich vor Freunden nicht mehr retten können. Okay, dagegen sind deine ganzen Facebook-Freunde ein Scheiß. Okay, du hättest mehr Freunde als Facebook-Freunde. Das ist doch der Hammer, oder? Weil auf einmal würden alle mit dir zusammen sein wollen. Warum? Weil Leute lieben es, mit dir zusammen zu sein, weil sie fühlen sich gewertschätzt. Graziano ist auch so einer, ja, mit dem bin ich gerne zusammen. Warum? Weil ich merke immer, es tut mir gut, mit ihm zusammen zu sein. Ich merke, da ist so viel da, so viel Göttliches da und danach komme ich mir besser vor, als ich wirklich bin. Es ist einfach herrlich. Und ich möchte so ein Mann sein. Ich möchte, dass wir so eine Kirche bauen, wo wir merken, jeder Einzelne von uns, aus der Fülle heraus begegnen wir den Menschen. Und deswegen möchte ich gerne mit euch heute darüber reden, was es bedeutet, aus der Fülle zu leben. Mit Jesus zu leben, der keinen Mangel hatte und niemals auf der Suche war nach einem erfüllten Leben, sondern er war die Fülle. Und dieses Thema, dass Jesus die Fülle ist, zieht sich durch die gesamte Bibel hindurch. Und was ich heute Abend gerne tun möchte, ist, ich möchte dir beweisen, dass Jesus die Fülle ist. Und das möchte ich gerne tun anhand des Johannesevangeliums. Wir lesen in Johannes 1, Vers 16, dass Jesus die Fülle ist und dass wir aus seiner Fülle alle empfangen haben. Und Johannes geht in seinem vierten Evangelium, okay, das ist das Johannesevangelium, sagt er und beweist er dem Leser, dass das, was er in Johannes 1, Vers 16 gesagt hat, wirklich wahr ist. Okay? Er führt es auf und möchte uns mit den Gleichnissen und mit den Begegnungen, die Jesus hatte mit Menschen, beweisen, dass Jesus immer aus der Fülle heraus agierte. Die Bibel sagt, dass in Johannes 2, nur ein Kapitel später, nachdem Johannes gesagt hat, dass Jesus niemals erfüllt werden musste, sondern immer aus der Fülle heraus handelte. Er sagte in Johannes 2, dass Jesus sich aufmachte und er ging zu einer Hochzeit. Das lesen wir in Johannes 2. Und es ist zugleich auch das erste Wunder Jesu. Und das erste Wunder Jesu findet auf dieser Hochzeit in Kana statt. Nun, das Thema der Fülle Jesu zeigt sich auch bei diesem ersten Wunder Jesu. Okay, es ist kein Zufall und es gibt hier etwas, was uns Jesus durch sein Wort sagen möchte. Es ist kein Zufall, dass das erste Wunder, was wir lesen, ein Wunder der Fülle ist. Die Bibel sagt, dass Jesus also auf die Hochzeit kam. Okay, wir wissen nicht, ob er eingeladen wurde oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass er eingeladen wurde. Und er ist einfach da und er hat keinerlei Pläne, irgendetwas Krasses zu tun, irgendein Wunder zu vollbringen. Aber seine Mutter schubst ihn mehr oder weniger in ein Wunder hinein. Sag mal, die Mutter war's. Die Mutter war's. Manchmal muss deine Mutter dich mal, du lieber Sohn, manchmal muss deine Mutter dir mal einen Tritt verpassen, okay? Manchmal muss deine Mutter dich mal in Dinge reinschubsen, wo du gar nicht rein möchtest. Und die Mutter schubst ihn dort mehr oder weniger rein und sagt, was er euch sagt, das tut. Ist übrigens ein gutes Lebensmotto. Was Jesus dir sagt, das tue. Und schon ist das Leben geklärt. Okay? Was er dir sagt, das tue. Nun, auf dieser Hochzeit gab es keinen Wein mehr. Und das war nicht nur bei uns schlimm in unserem Haus. Okay, im Hause Groß ist es auch schlimm, wenn es keinen Wein mehr gibt. Aber das war auf dieser Hochzeit umso dramatischer. Kein Wein bedeutet keine Party. Kein Party bedeutet keine Freude. Keine Freude bedeutet langweilig, lass uns nach Hause gehen, okay? Und Jesus wusste um diese Dimension, also gab es kein Wein mehr, aber die Hochzeit sollte noch eine Zeit weitergehen, okay? Weil damals hat man nicht irgendwie abends nett gefeiert, sondern diese Hochzeit ging eine ganze Woche lang, okay? Ganze Woche lang wurde Party gemacht. Und dann lesen wir etwas sehr Interessantes in Johannes 2, die Verse 6 und 7. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge. Sag mal das zusammen, 6 steinerne Wasserkrüge. 6. Okay, sehr wichtig. Es waren dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Sag mal, bis oben hin. Ein sehr wichtiges Detail. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Und die Bibel sagt, dass dort 6 steinerne Wasserkrüge aufgestellt waren. Nun, und wenn du manchmal die Bibel liest und die Bibel nennt dir solche Informationen, dann sag ich manchmal so, hey, warum ist das überhaupt relevant? Ich meine jetzt mal ehrlich, ob 660 oder 666, naja, 666 vielleicht nicht, aber 667, wen interessiert's? Ob dort 6 stehen, 4 stehen, 3,5 stehen, 2, 3 Viertel Krüge stehen. Ich denke manchmal so, hey, ich lese so auch Bücher, okay? Mich regen diese ganzen Bücher auf, die einfach zu detailliert sind. Ich will einfach nur wissen, um was es geht. Ich überspringe meistens die ganzen Beispiele und will einfach nur verstehen, hey, was möchte der Autor mir hier sagen? So lesen liest keine Frauenbuch, das weiß ich, aber bei mir ist es so manchmal, hey, zu viel Details. Was soll das Ganze? Okay, lass uns mal zum Punkt kommen. Um was geht es hier überhaupt? Ist mir doch egal, lass es 60 sein. Aber ich glaube, dass die Bibel inspiriert ist. Und ich glaube, dass jedes Wort in dieser Bibel wichtig ist und von Relevanz ist. Und es hat einen Grund, warum es 6 waren und nicht 9. Nun, die Zahl 6 hat im Hebräischen eine Bedeutung. Und wie immer wir die Zahl 6 lesen, lesen wir über Menschen. Die Zahl 6 ist im Hebräischen die Zahl des Menschen. Und bei Theologen und bei Rabbinern ist es die Zahl des Menschen. Wenn du mit einem Juden über die Zahl 6 geredet hast, dann sah er einen Menschen. Okay? In dieser ganzen numerischen Theologie wird immer eine Zahl mit etwas anderem verbunden. Und so gab es 6 Krüge und diese Krüge waren nicht voll. Und seht ihr, was uns so Johannes hier sagen möchte? Johannes möchte uns sagen, wir sind die Wasserkrüge in dieser Geschichte und wir sind nicht voll. Du und ich, wir sind die Wasserkrüge, die Jesus holen ließ. Und er möchte dir und mir sagen, dass wir nicht voll sind, dass wir defizitär sind, dass wir nicht komplett sind, sondern dass wir jemanden brauchen, der uns bis oben hin füllen möchte mit seiner Gegenwart und mit seinem Geist. Du und ich, wir sind die Wasserkrüge und wir sind die Menschen, die ihn brauchen. Und wenn wir es nicht erleben, wie sein Leben in unser Leben kommt, wie sein Blut in unser Leben kommt, wie Friede und Zufriedenheit in unser Leben kommt, werden wir immer defizitär bleiben. Wir sind die Wasserkrüge. Aber dann kam eine 7. Quelle. Nun, die Nummer 7 ist ohne Frage die wichtigste Zahl in der hebräischen Zahlentheologie. Es ist die Zahl der Vollkommenheit. Diese Zahl 7 ist die Zahl der Perfektion. Es ist die Zahl der Fülle. Es gibt 6 Krüge, die leer sind, aber es gibt noch eine 7. Option. Und diese 7. Option ist Jesus. Okay, und Johannes möchte dem aufmerksamen Leser zeigen bei der Hochzeit zu Kanaan, dass wir die Wasserkrüge sind, aber es einen 7. Krug gibt. Und dieser 7. Krug ist voll bis oben hin und aus seiner Fülle dürfen wir alle empfangen. Denn das ist das, was Jesus tut. Er füllt leere Krüge. Er liebt es, das zu tun. Er füllt leblose, hoffnungslose, verzweifelte Menschen. Er füllt ihr Leben bis oben hin und dann sagt er zu den Dienern, bringt diese Krüge zum Speisemeister. Und während sie diese Krüge zum Speisemeister brachten, wurde aus dem Wasser übernatürlich Wein. Okay, und das ist das Evangelium, illustriert. Es ist durch diese Wasserkrüge und Jesus, die 7. Quelle, Wein, das ist sein Blut, welches uns ganz bedecken soll, welches uns ganz weiß waschen soll von aller Schuld und von aller Sünde in unserem Leben. Vom Scheitel bis zur Sohle, es ist egal, was du getan hast, das Blut Jesu ist mächtiger als deine Vergangenheit, als dein Versagen und als alles, was da ist. Du brauchst dich nicht länger verstecken, du brauchst nicht länger wegrennen. Jesus möchte nicht nur dein Leben füllen mit seiner Fülle, sondern er möchte dich auch vom Scheitel bis zur Sohle, dein ganzes Herz, deine ganze Seele reinwaschen durch sein kostbares Blut. Und du solltest den Herrn dafür danken. Ist irgendwer dankbar dafür? Jesus ist die Fülle. Und das allererste Gleichnis in der Bibel ist da, um uns zu zeigen, dass Jesus unser siebter Krug ist. Er ist die Fülle. Nun, wir lesen weiter. Von da aus macht Johannes weiter und er erzählt uns eine Geschichte von einer Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4. Und er setzt sich zu ihr an den Brunnen und sagt zu ihr in Johannes 4, 16 bis 18. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt. Sagt mal, fünf. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Nun geh mal deinen Mann holen, sagte Jesus zu ihr. Sie sagt, hey Jesus, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, stimmt, fünf hast du gehabt. Und mit dem sechsten, mit dem du jetzt zusammenlebst und deinen Zahnputzbecher teilst, der ist auch nicht dein Mann. Und ihr habt nichts miteinander zu tun. Und wenn sie sagt, dass sie fünf Männer hatte, dass sie fünf Männer hatte, dass sie momentan einen hat, dann kommt ein siebter Mann in ihr Leben. Und dieser siebte Mann, er heißt Jesus. Und es ist so, als wenn Jesus zu ihr sagt, schau mal Schätzchen, sechs Männer hast du gehabt. Und diese sechs Männer haben nichts als Leere ausgelöst in deinem Herzen. Du hast mit ihnen Sex gehabt, jeder in der Stadt kannte dich. Du warst wie eine Prostituierte, du hast mit diesen ganzen Männern geschlafen. Sie haben dir immer das Blaue vom Himmel versprochen. Aber du warst, hast dich scheiden lassen. Und jetzt bist du mit einem sechsten Mann zusammen. Und du weißt eigentlich tief in deinem Herzen, dass dieser Mann dir auch nicht das geben wird, wonach du wirklich dich sehnst. Hier bin ich, dein siebter Mann. Ich bin die Fülle, die du immer gesucht hast. Und diese Frau sieht Jesus. Und sie sieht auf einmal etwas in seinen Augen, was sie vorher noch nie gesehen hat. Eine Liebe und eine Annahme. Sie hat diese Liebe und Annahme immer bei Männern gesucht. Aber Jesus hat zu ihr gesagt, ab heute hört deine Männersuche auf. Denn du bist deinem siebten Mann begegnet. Und aus meiner Fülle sollst du empfangen. Ich liebe dich, meine Tochter. Du brauchst nicht mehr suchen. Und weil Jesus... Versteht ihr, weil Jesus mein siebter Mann ist und Jesus dein siebter Mann ist, brauchen wir unser Herz nicht mehr füllen mit Erwartungen und mit Dingen, wo wir versuchen, andere Menschen, wo wir versuchen, bei anderen Männern oder durch Sex oder durch andere Frauen irgendetwas zu ziehen, durch Pornografie oder was auch immer es ist. Sondern wenn wir zu Jesus kommen, dann merken wir brauchen das nicht. Jesus ist alles, was ich brauche. Er ist mein siebter Mann, er ist meine ultimative Zuflucht, er ist meine Burg, er ist meine Stärke. Und ich glaube, dass wenn wir unsere Fülle in ihm finden, dann dürfen wir in zwischenmenschlichen Beziehungen uns hinein investieren, denn es gibt keinen Mangel, weil Jesus unseren Mangel stillt. Und wir wissen nicht, wie diese Geschichte ausgeht mit den anderen Männern, aber ich glaube, die Suche nach anderen Männern, die Suche nach Sex und nach Ansehen von anderen Männern für ihr Leben hat an diesem Tag auf diesem Berg ein für alle Mal aufgehört. Diese Frau ist ihren siebten Mann begegnet. Jesus ist nicht nur dein siebter Krug, okay? Er ist auch dein siebter Mann. Schau mal deinen Nachbarn an, sag mal, Jesus ist dein siebter Mann. Jesus ist die Quelle, hey, er ist dein siebter Mann. Er ist alles, was du brauchst. Jesus ist die Fülle. Und aus seiner Fülle haben wir empfangen. Nun, diese Geschichte geht weiter. In dem gleichen Kapitel beschreibt uns Johannes etwas sehr Interessantes. Er beschreibt uns eine Begegnung, die Jesus hatte mit einem Offizier. Und dessen Offizier, dessen Sohn war krank. Und er wendet sich an Jesus und sagt zu ihm, Jesus, bitte mach meinen Sohn gesund. Und Jesus sagt zu ihm, hey, mach dir keine Sorge. Geh nach Hause, dein Sohn ist gesund. Und die Bibel sagt, er geht nach Hause und an diesem, Und an diesem Punkt denkt man sich so, okay, warum verfolgt die Kamera jetzt diesen Offizier? Wenn Jesus gesagt hat, er ist gesund, dann wird er schon gesund sein. Lass uns doch weiter schauen, was Jesus so tut im Leben. Und wir lesen, wie dieser Offizier nach Hause geht und bereits von zu Hause ein seiner Diener ihm entgegenrennt und sagt, hey, es ist was Krasses passiert. Und er sagt, dieser Diener, was ist passiert? Dein Sohn ist geheilt worden. Und dann sagt der Offizier etwas sehr Interessantes. Um welche Stunde ist er geheilt worden? Und ehrlich gesagt, ist doch egal, Hauptsache der Junge ist gesund. Hauptsache er lebt weiter. Dann lesen wir in Johannes 5, Vers 52. Und der Diener sagt, es war gestern in der 7. Stunde, wo ihn das Fieber verließ. Möchte dir was sagen heute Abend. Jesus ist nicht nur dein 7. Krug, er ist nicht nur dein 7. Mann, sondern er ist auch deine 7. Stunde. Er ist deine Heilung. Er ist die Fülle. Er ist die Fülle an Heilung. Er ist die Fülle an Gesundheit. Er möchte dir begegnen in seiner Kraft. Und der Diener sagt, es war gestern in der 7. Stunde, wo ihn das Fieber verließ, die 7. Stunde. Und die 7. Stunde sagt mir immer, dass Jesus spätestens immer rechtzeitig kommt. Wo wir verzweifeln und denken, Jesus, wo bleibst du? Jesus, wo ist dein Eingreifen? Jesus, warum tust du nichts? Heute Abend möchte ich dir sagen, Jesus ist deine 7. Stunde. Er kommt vielleicht nicht immer in deiner Zeit, aber er kommt immer zur richtigen Zeit. Und er möchte eingreifen in deinem Leben. Hey, bitte verzweifle nicht, okay? Und so viel in unserem Leben hat damit zu tun, dass wir immer schneller machen müssen, dass wir immer meinen, Gott muss in unseren Zeitplan hineinpassen. Gott muss Dinge tun, wie ich es will und wann ich es will. Und wenn er nicht tut, was ich will, wann ich es will, dann bin ich sauer auf ihn, okay? Und dann komme ich nicht mehr zur Kirche und bleib zu Hause und werde immer schlimmer. Und so viel in unserer Gesellschaft sagt, hey, wir müssen die Besten sein, wir müssen die Richtigen sein. Und wenn wir nicht die besten Leute treffen am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, dann wird aus uns nie etwas werden. Und so summen wir alle rum wie Ecstasy-Hummeln auf der Suche nach dem nächsten Kick, auf der Suche nach irgendetwas Erfüllendem. Aber ehrlich gesagt, lass mich dir was sagen, wir Christen, wir Nachfolger Jesu, wir sollten die gelassensten und entspanntesten Persönlichkeiten sein auf diesem Planeten. Wenn alle um uns herum getrieben sind, ich weiß eins, ich habe eine 7. Stunde. Jesus ist meine 7. Auch wenn alle sich fertig machen, auch wenn alle einen Burnout haben, auch wenn alle arbeiten ohne Ende und leisten ohne Ende und sich abmühen ohne Ende. Ich darf wissen, mein Gott ist mit mir, mein Gott ist für mich und er kommt rechtzeitig in meinem Leben. Ich brauche mich nicht treiben lassen. Und auch wenn ich in ihm zur Ruhe komme und im Gebet ihn suche und seinen Frieden erlebe, werde ich gesegnet. Ich bin der Gesegnete. Schau mal deinen Nachbarn hin und sag mal, du bist der Gesegnete. Mach dir keine Sorgen. Jesus ist deine 7. Stunde. Er ist mit dir. Okay? Also Jesus ist nicht nur unser 7. Krug. Er ist nicht nur unser 7. Mann. Sondern er ist auch unsere 7. Stunde. Und ich möchte mit einer Geschichte abschließen, im nächsten Kapitel. Ich könnte 3 Stunden darüber reden, wie Johannes uns aufführt, dass Jesus die Fülle ist. Aber in Johannes 6, im nächsten Kapitel, lesen wir, dass Jesus 5000 Menschen speist. Und Jesus hätte diese 5000 auch anders speisen können, der hätte einmal schnitzen können, Chicken McNuggets vom Himmel für alle, ja, direkt auf den Schoß. Er hat es schon einmal getan. Er hat 3 Millionen Israeliten in der Wüste mit Chicken McNuggets versorgt. Mit diesen 5000 kommt er zurecht. Okay, er hätte das tun können, aber er tat es nicht, sondern er wählte sich einen sehr, sehr außergewöhnlichen Kandidaten, um uns heute Abend etwas zu zeigen. Wir lesen in Johannes 6, die Verse 8 bis 9. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein kleiner Junge, hier sagt mal alle, kleiner Junge. Der hat 5 Brote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Für so viele Menschen 5 Brote und 2 Fische. Ein kleiner Junge, der von seiner Mutter wahrscheinlich morgens den Schulranzen gepackt bekommen hat, hat gesagt: Hey, du gehst da mal hingucken, was dieser Jesus macht, und berichtest mir danach, weil meine Zeit ist mir dafür zu schade. Und sie packt ihn Essen ein, 5 Brötchen, 2 Fischchen, und hat gesagt: Geh mal gucken, was dieser Jesus so macht. Und ich dachte mir so, hey, reicht es nicht einfach aus, für den Leser zu wissen, dass Jesus 5000 Menschen speist? Warum 5 Brote, warum 2 Fische? Bin ich der Einzige in diesem Raum, der 5 und 2 zusammenzählt und auf 7 kommt? Kann es sein, dass Jesus, ich meine, er hätte auch 4 Brote nehmen können und 4 Fische. Er hätte auch 5 Brote nehmen können und 8 Fische oder einen Fisch. Aber warum 5 und 2? Weil er uns etwas sagen möchte. Er möchte uns sagen, dass er die Fülle ist. Und er möchte uns sagen, dass er der vollkommene Versorger ist in unserem Leben. Durch die 7. Stunde ist er dein vollkommener Heiler, aber er ist nicht nur das, er ist auch dein vollkommener Versorger. Er ist der, der immer Genüge ist. Er ist El Shaddai. In ihm sind wir zur Fülle gelangt. Ich brauche mich nicht länger sorgen um meine Finanzen. Ich brauche mich nicht länger sorgen um die Dinge in meinem Leben. Sondern mein Jesus, er kann aus 5 Broten und 2 Fischen, kann er 5000 Menschen speisen. Ihm ist alles möglich. Er ist mein vollkommener Versorger. Und ich denke mir manchmal, okay, Jesus, du bist vollkommen, du bist die Fülle. 5 Brot und 2 Fische, das ist alles, was ich habe. Und ich dachte so heute Abend, vielleicht sind einige hier, die sitzen und sagen, ja, ehrlich gesagt, wenn ich auf mein Leben schaue, ich bin manchmal wie so ein kleiner Junge. Auch ich habe nur 5 Brot und 2 Fische. Aber was ist das für so viele Menschen? Ich habe nur die paar Begabungen und das bisschen. Aber so viele Menschen, wie soll ich ihnen damit dienen? Was kann ich schon ausrichten? Was kann ich schon tun? Und du schaust manchmal in den Spiegel und denkst dich, Mann, ist das ganz schön unbeeindruckend, was ich da sehe. Und manchmal schauen wir Leute an und denken uns, Alter, ist der begabt? Der fließt ja förmlich über vor Begabung und gutem Aussehen. Und du schaust dich selber an und denkst dich, Mann, das ist ein ganz schön unbeeindruckendes Mittagessen, was ich hier habe. 5 Brote und 2 Fische. Wirklich, Gott? Warum bekomme ich immer die Fische, die stinken? Warum bekomme ich nie die Chicken McNuggets oder den Lachs Tartar? Warum bekomme ich die Fische? Aber wisst ihr, er ist vollkommen. Er ist die Fülle. Und 7 ist es die Zahl der Vollkommenheit. Und die Gaben, die er dir gab, sie sind kein Zufall. Er wollte, dass du hast, was du hast. Denn was immer wir in die Hände Jesu legen, das multipliziert er. So egal, wie klein du meinst, dass deine Begabungen sind, sobald du anfängst, diese hineinzulegen in die Hände Jesu, wird Jesus sie vermehren. Der Grund, warum es einen DNA-Kurs gibt in dieser Gemeinde, ist, weil diese Gemeinde, diese Kirche dir helfen möchte, das aus dir herauszuholen, was Jesus in dich hineingelegt hat. Wir Pastoren sind Goldgräber. Das Wunder ist im Haus. Es ist alles da. Jeder von euch hat Gold im Leben. Ich hatte mal eine junge Frau, die kam zu mir an und hat gesagt, Pastor, voll schade, dass wir keinen Gospelchor haben. Ich habe gesagt, ja, ich finde auch Gospel irgendwie langweilig, aus der Zeit gebracht, und habe keinen Bock auf Gospel. Und sie hat gesagt, ja, aber ich habe ein Herz für Gospel. Und mein Herz ist dann immer zu sagen, ja, mach es einfach. Starte eine Kleingruppe. Starte eine Gospelgruppe. Vielleicht haben noch mehr Leute in der Gemeinde Lust auf Gospel. Und 3 Monate später hat sie Proben beantragt bei uns in der Kirche. Ich habe gesagt, klar, wenn ihr jetzt Kleingruppe Gospelproben wollt, viel Spaß dabei. Sie haben ihre Lieder einstudiert. Sie haben gesungen und gesungen und gesungen und gesungen. Und wir haben gesagt, okay, wir machen mal ein Gospelkonzert bei uns in der Kirche. Wir schauen mal, wie es wird. Wir haben ein Gospelkonzert angeboten. Der ganze Raum so brechend voll. So brechend voll. Und so viele Leute, die sich bekehrt haben. Dann kamen sie an zu mir, das war ungefähr 1,5 Jahre später, nachdem sie zu mir kam und gesagt habe, das ist alles, was ich möchte, ist Gospel. Ja, können wir nicht eine Tournee machen? Ihr habt gesagt, okay, das ist ganz schön ambitioniert, aber hey, Gott segne dich. Ja, ich kenne da so ein paar Hallen und so. Ich schreibe da einfach mal an. Und sie erlebte ein Wunder nach dem anderen. Sie hatten 5 Konzerte. Da kamen über 6.000 Menschen. Und hunderte von diesen Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben in diesen Hallen. Und die haben Unglaubliches auf die Beine gestellt. Einmal ein ganz normales Mädel, das gesagt hat, ich habe Lust auf Gospel und füllt Hallen mit Tausenden von Menschen. Hungrig nach Gospel und was sie bekommen war Gospel, das Evangelium und guten Gospel, okay? Und ich dachte mir so, hey, wie krass ist es, wenn wir das in die Hände Jesu legen, was er uns gegeben hat. Jesus ist die Fülle. Er ist der 7. Krug. Er ist dein 7. Mann. Er ist deine 7. Stunde. Und er ist dein perfekter Versorger. Was immer wir in seiner Hand legen, er nimmt es, was immer wir brauchen, er schenkt es uns. Denn aus seiner Fülle haben wir empfangen. Du brauchst nirgendwo mehr schauen. In Jesus findest du alles, was du brauchst.